Andreas Weber. Wunderbar, dich bei Radio Wolf wieder dabei zu haben.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir haben dich eingeladen, auch weil du ein neues Buch herausbringst, das jetzt herauskommen wird. Wo du davon sprichst, ich sag mal, dass alles essbar ist. Und beim Lesen deines Buches hatte ich eine eigentümliche Erfahrung, weil es ist so ein Wechsel von dich zu begleiten in deiner Erfahrung sehr viel von Natur und dann dich zu begleiten in deinen Reflexionen über die Welt. Und in manchen Abschnitten, also wenn du dann über den Wald sprichst und alles sozusagen sich in Gewebe auflöst und dann wir in das Gewebe deiner Gedanken eintreten oder sagen mit dir in das Gewebe der Gedanken über die Welt eintreten, ist es so phänomenologisch schwierig auseinanderzuhalten, wo das eine Gewebe aufhört und das andere Gewebe anfängt. Also wäre diese Gedankenwelt ähnlich gewoben und gar nicht sozusagen etwas anders als was im Boden hier miteinander als Myzom sich entwickelt. Und mein Verdacht war, und das ist sozusagen auch meine erste Frage, ist das beabsichtigt?
Ja, ich freue mich, dass du das so erfahren hast. Das ist ja ganz hervorragend. Was kann sich der Autor Besseres wünschen, als wenn das die sozusagen die Botschaft, die transportierbare Botschaft eines Werkes gleichzeitig die Rezeptionserfahrung wird. Also vielen Dank, Thomas. Und ja, ich ehrlich gesagt kann ich die Frage gar nicht so richtig beantworten. War das eigentlich beabsichtigt? Also ich glaube, es war beabsichtigt, aber möglicherweise unbewusst beabsichtigt. Ich habe das, glaube ich, nicht so richtig stilistisch angezielt, aber gleichzeitig ist für mich eigentlich alles Handeln und vor allen Dingen Ausdruckshandeln, also auch Sprechen und Schreiben, nichts anderes als weiter eine Form von Welt zu sein und sich als Welt auszufalten. Und insofern würde ich sagen, dass ich beim Schreiben auch mich versuche, mich essbar zu machen. Und in dem Sinne essbar zu machen, dass ich sozusagen mich, wie soll ich sagen, mich im Leser verliere und der Leser sich in, die Leser, die Lesenden sich in mir verlieren. Und dass mein Schreiben soll sozusagen auch so etwas sein wie die Fortsetzung des Waldes, nichts anderes eigentlich, bloß eine andere Perspektive. Und insofern ist deine Reaktion ganz hervorragend. Also da bin ich, die macht mich richtig glücklich.
Und gleichzeitig, das ist mir eingefallen, wie ich sie gestellt habe, meine Frage, die völlig falsche. Weil die Beabsichtigung genau sagen, das in den Raum stellt, was du ansprichst als unsere westliche Grundhaltung und deine Antwort darauf, wo du im Prinzip, so höre ich dich zumindest, sagen, dein Schreiben aus dem Gewebe des Lebens in Naturerfahrung und in Gedankenerfahrung und in Weltreflexion herauskommt, wo es nicht sozusagen eben gerade nicht dieser Denker ist, der jetzt das sozusagen sich zusammenreimt, sondern einfach ein Teil des Lebens, der auf das Leben reagiert, mit dem Namen Andreas Weber.
Ja, siehst du, also du hast mir eine wunderbare Frage gestellt, die ich mir selbst noch nicht gestellt hatte. Und jetzt gibst du auf die Frage selbst eine wunderbare Antwort, die ich selbst nicht gegeben habe, mit der ich aber total zufrieden bin. Es war sogar ein bisschen so, als du gefragt hast, dass ich dachte, ja, also wenn ich ein versierterer Autor wäre, dann hätte ich mir das konzeptuell vorgenommen. Und dann könnte ich jetzt auch evaluieren, ob es mir gelungen ist. Da ich aber daran nicht mal gedacht habe, muss erst ein Leser kommen, also natürlich ein sorgfältiger und auch gewogener Leser wie du jetzt, muss ein Leser kommen, um das um das festzustellen. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, ich würde nicht unbedingt sagen, dass dass sozusagen mir das vorzunehmen ein Widerspruch wäre, weil das es wäre sozusagen ein bisschen ein sich das Vornehmen sozusagen sich in der Sprache mit dem Wald und dem Lesenden rhizomatisch zu verwandeln, wäre gewissermaßen ein Ethos, ein Handlungsethos. Wie kann ich dem Wald begegnen, sodass ich selber Wald bin, wenn ich dem Wald begegne? Mhm. Und dann könnte man sich das so vornehmen, aber ich gebe offen zu, ich habe das nicht, weil ich versucht habe, mich sozusagen überwältigen zu lassen. Und ich habe also weniger geplant und weniger Leitplanken mehr aufgebaut, sondern irgendwie in dem Moment reagiert oder sozusagen aus poetischem Reflex heraus reagiert. Und insofern ist das auch, vieles ist ja sozusagen irgendwie in so einer Zwischenzone zwischen Reflexion und Prosagedicht auch. Also es ist sozusagen der Versuch, präzise zu sein, aber gleichzeitig nicht präzise zu sein, indem ich Kategorien schaffe, die abgeschlossen sind und zwischen denen man nicht mehr hin und her wechseln kann.
Du hast ja auch ein Vorwort von unserem gemeinsamen Freund Bayo Akamolafe.
Ja.
Und der steht in seiner Sprache und auch in seiner Kritik des westlichen Mindsets für eine poetische Auflösung unseres Denkens, die du meines Erachtens jetzt auch angesprochen hast. Weil das Ganze sozusagen poetisch anzugehen, so wie du sagst, statt konzeptuell, ist ja einfach schon auf die Resonanzebenen zu achten, die einem begegnen. Sei das jetzt einfach im Wald, auf die Resonanzen zu begegnen, sei es dann aber auch im Gespräch auf die Resonanzen einzugehen. Und das ist ein anderes in der Welt sein und eine andere Logik, weil die Resonanzen, die sind auch nicht autonom. Also die mache ich nicht, die Resonanzen, die entstehen im Zwischenraum.
Ja.
Und du führst uns einfach in eine Weltwahrnehmung und dann in eine Reflexion dieser Weltwahrnehmung, die uns ein bisschen dekonstruiert auf diese Art und Weise.
Ja, ich glaube, und ich, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, gibt es ja, glaube ich, mehrere Kapitel, in denen irgendwie tatsächliche oder imaginierte oder erfahrene Dekonstruktion stattfindet, in denen wir ich sozusagen diese Reise, diese Wahrnehmungsreise der Auflösung der Körpergrenzen oder der Ich-Grenzen und des Wiederfindens dieses Körpers und dieses Ichs in der ganzen durchseelten, belebten Wirklichkeit irgendwie erleben. Ich weiß nicht, das war jetzt vielleicht nicht das richtige Verb. Ja, ich bin sehr froh, dass Bayo das geschrieben hat. Es war nicht so ganz einfach. Er wollte es gerne schreiben, aber gleichzeitig hat er auch, wie wir alle, wahnsinnig wenig Zeit. Er hat es dann aber doch gemacht und auch sehr schön gemacht. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich eben mich mit dieser Haltung genau identifizieren kann. Und ich würde sagen, dass in Kontakt mit der Welt sein, nicht indem ich etwas über sie weiß, sondern indem ich mit ihr bin. Also statt knowing about, sitting with. Und alles andere kommt davon. Alles andere zeigt sich dann. Also ich gehe nicht in den Wald und habe sozusagen ein Vorkonzept, sondern ich gehe in den Wald oder sitze an meinem Bach oder stehe am Meer oder was auch immer, bin mit einer Wand, lehne mich an eine Wand und lasse sich entfalten, was sich entfaltet und buchstabiere das nach oder antworte darauf oder frage darauf und lasse daraus eine Kommunikation entstehen. Und insofern ist das sozusagen, obwohl ich natürlich ein Buch im Anthropozän schreibe und auch ein Echo auf die desolate Situation des Lebens und der von Community. Selbstverständlich ist das natürlich aktuell, aber gleichzeitig schreibe ich eben auch kein Buch mit Lösungen, wo Bayer ja auch sagen würde, Solutionism hilft uns nicht, sondern wirkliche Präsenz zeigt sozusagen aus sich selbst heraus Qualitäten, von denen wir überhaupt nichts geahnt haben, und die auch völlig paradox sein können. Und es ist ja so, dass wir unterhalb oder überhalb oder neben, wie auch immer man das auffasst, der konzeptualisierenden Fähigkeit haben wir ja längst Möglichkeiten der gegenseitigen Verwandlung, die stattfinden. Mein Standardbeispiel, was simpel ist und unglaublich beitragend, ist der Atem. Ich atme ja gemeinsam mit den Bäumen, so dass wir uns gegenseitig unsere Körper erschaffen und dass wir gegenseitig unsere Körper auch essen. Ich atme ja so, dass die Bäume meinen Körper essen. Und ich esse den Körper der Bäume, weil das, was sie ausatmen, entstammt ihrem Körper oder ist Teil ihres Körpers. Und das, was ich ausatme, CO2, ist mein Fleisch. Und das ist ja bereits sowohl ein Wissen, als auch ein Handeln, als auch ein Ethos, als auch eine Erfahrungsweise, eine, wie soll ich sagen, eine Gestimmtheit, also sozusagen Poesie in gewisser Weise. Poesie als Form einer Beziehung und Poesie als Form einer Erfahrung. Und ich habe eigentlich nichts anderes versucht, als sozusagen das weiterzuzeichnen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
Ja. Und du hast meines Erachtens in dieser Poesie bewusst, nicht bewusst, ich nehme an beides, hier auch etwas angesprochen, das einem gar nicht so auffällig ist, aber das einem trotzdem, nehme ich an, unmittelbar irritieren wird, nämlich von unserer Essbarkeit zu sprechen. Mhm. Erstens mal, wann reden wir von unserer Essbarkeit? Welche Bilder tauchen auf von unserer Essbarkeit? Und wenn du die Beziehung zum Wald ansprichst, könnte man diese Beziehung ja auch ganz anders benennen, das sagen, einander gewahr zu sein, in Symbiose zu sein. Aber die Essbarkeit ist so, du zwingst mich in eine verkörperte Wahrnehmung. Also du zwingst mich auf eine Ebene, wo ich jetzt nicht sagen im Wald bin und jetzt sagen auch ja die Schwingung und die Resonanz, sondern die gegenseitige Essbarkeit bringt meine Körperlichkeit in eine Art und Weise in den Vordergrund, wie ich sie normalerweise nicht habe. Und mein Eindruck ist, dass es dir ein Anliegen ist, das zu tun.
Ja, absolut. Also mein Anliegen ist, ich habe sozusagen das Anliegen auf verschiedenen Ebenen. Du sprichst sozusagen eine dieser Ebenen an und die hängen alle zusammen. Und daher kommt dieser Titel. Auf verschiedenen Ebenen unser gleichzeitig verschiedenes Sein oder gleichzeitig Konträres zu sein, deutlich zu machen. Und mit diesem Wort essbar sein und die sozusagen die körperliche Erfahrung, also fast ja schon, kann ja auch was Zurückweisendes sein. Man zuckt davor zurück, wenn ich mir vorstelle, ich bin essbar. Ich stelle mir vor, wie jemand in mein gut abgehangenes Muskelfleisch beißt. Das gut abgehangene Muskelfleisch eines old white man. Das ist ja abstoßend auch. Das ist erschreckend. Mhm. Und das ist sozusagen unglaublich körperlich. Und gleichzeitig will ich aber sozusagen in dieser Erfahrung von körperlich sein, das immer Beseelte jedes Körpers deutlich machen. Und das immer Beseelte jedes Körpers, das dem beständigen Austausch des Fleisches aller Körper geschuldet ist, weil alle Körper essbar sind. Mhm. Aber es gibt sozusagen noch mehr von diesen, ich versuche das gleich noch ein bisschen genauer zu erklären, aber es gibt sozusagen noch mehr von diesen Gegensatzpaaren. Also wenn ich ein Buch schreibe und das heißt essbar sein, dann ist das natürlich ein Buch über den Tod. Mhm. Und so wie jedes meiner Bücher, aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein Buch über das Leben, also die Frage, was ist eigentlich Leben? Und wenn ich sage, es ist, Leben heißt essbar sein, dann heißt das, Leben ist sozusagen ein sich durch beständigen Tod verwandeln und niemals sterben können. Weil wir das Ganze, das in sich selbst immer essbar ist, sind. Und es ist ein Buch über die Spannung zwischen Individualität und der vollständigen Wirklichkeit. Und es ist natürlich auch ein Buch, und da bin ich vielleicht am programmatischsten oder am explizitesten und vielleicht auch am konzeptuellsten. Es ist natürlich auch ein Buch, das dafür plädiert, dass wir die Trennung zwischen dem Seelischen und dem Materiellen aufgeben und dass wir beginnen zu verstehen, dass diese Welt ein Ganzes ist, ein einziges Ganzes, das unter diesen beiden Aspekten sich zeigt, wie wir sie ja in uns vereinen. Wir sind ja sozusagen essbarer Körper und gleichzeitig ist dieses Essbarsein eine Erfahrung. Und das Essbarsein und der Tod, ich würde das gerne so, ich möchte das gerne so leicht verrücken. Ich möchte eigentlich vorschlagen, dass wir, statt dass wir uns vorstellen, wir sterben, es stimmt ja, stellen wir uns stattdessen vor, dass wir gegessen werden. Denn wenn wir sterben, werden wir gegessen, unweigerlich. Dagegen können wir nichts tun. Das war für mich irgendwie so eine Schlüsselerfahrung, die ich wahrscheinlich in irgendeinem Wald hatte oder an einem Waldrand oder jedenfalls in der Gegenwart anderer Wesen, war diese Erfahrung, dass wir nicht sterben, sondern dass wir uns verwandeln in andere Körper. Selbst wenn ich nach meinem Sterben mich einäschern lasse, dann essen mich die Pflanzen und dann wird meine Materie jetzt der Körper der Pflanzen. Also wir können sozusagen dem nicht entgehen, dass wir uns als unzerstörbare Spur in dieser Welt immer finden werden. Aber die Voraussetzung dafür, dass das gelingt und dass wir das feiern können, ist eben, dass wir uns dem nicht verweigern. Und das genau tut sozusagen die westlich-globale Kultur. Die verweigert die Essbarkeit. Und die begeht die ökologische Todsünde, nämlich sich nach Unsterblichkeit zu sehnen.
Die Frage nach der Essbarkeit, um da noch dran zu bleiben, ist ja auch eine interessante Umkehrung der Perspektive. Wenn ich einfach an mich ranlasse, essbar zu sein, komme ich aus dem Zentrum raus, weil die eigentliche Frage ist, essbar wofür? Das heißt, etwas anderes, wofür ich essbar bin. Und du kannst es dann das Leben selber oder wie auch immer benennen, aber ich bin für in dieser Haltung. Allein das dezentriert mich in meiner Autonomie als westliches Individuum. Und es wird sehr offensichtlich, was du ansprichst, dass so dieses Bedürfnis, für sich autonom irgendeinen Ewigkeitsstatus behalten zu wollen, auch eine Verweigerung ist. Ich sage es mal anders, fruchtbar und nahrhaft zu sein. Und als Nahrung einzugehen, weil die Umkehrung des Blicks ja eigentlich auch was Wunderbares ist, weil wenn meine Existenz sich als nahrhaft zeigt, da kriegt ja, sagen die, auch die Vollendung meiner Existenz im Tod, das kriegt ja alles, was sehr lebensbejahendes, nährendes und allein schon diese Perspektivwechsel, zu dem du hier einlädst, finde ich sehr im positiven Sinn provokant, weil es so eine eingebundene Sicht in das Gewebe des Lebens ist, lass es mich so formulieren. Und das kann so mein Körper sein, aber auch der geistige Teil meines Lebens, ja, was hier so geistig entstanden ist, das wird ja auch Nahrung.
Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei deiner Ausgangsfrage. Das, was geistig entsteht, ist eben ist dann nur dann ein Beitrag, wenn es tatsächlich Nahrung werden kann. Ja, mhm. Wenn du, und dafür musst du sozusagen es wirklich loslassen und fortgeben. Und du musst es auch mit all deinen Kräften und bis zur Selbstveräußerung auch nahrhaft machen wollen. Und weißt du, wenn du hast sozusagen die etwas mildere Version formuliert, hast gesagt, so, okay, also eigentlich heißt das, dass wir versuchen, nahrhaft zu sein und fruchtbar. Und wenn du das so formulierst, dann bist du immer noch, du bist sozusagen noch vor dem Schritt, den ich dann gehe, wenn ich sage essbar, mhm. dass du weiter in deiner Individualität bleiben kannst. Du bist sozusagen, das ist ein für die Gemeinschaft sehr förderliches Individuum, der hat das und das und das getan. Und in diesem essbar sein, und das ist natürlich eine bestimmte mystische Radikalität, aber es ist eben, und so ist ja auch der Untertitel von dem Buch, es ist eben auch eine biologische, klare biologische Sicht, die sich dann mit der mystischen Realität trifft. Das Essbarsein heißt, dass wir, um wirklich fruchtbar zu sein, müssen wir dieses Ego ganz loslassen. Und das ist das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Wir müssen sozusagen vom Ich trage bei in den Ich gebe mich Modus gehen. Mhm. Und das werden wir sowieso. Also das werden wir sowieso eines Tages. Und das tun wir auch die ganze Zeit immer schon im Atem und in allen Akten, in denen wir uns für das Leben entscheiden, als Prinzip oder als etwas, das nicht unsere Privatsache ist, und dafür in Kauf nehmen, dass unser eigener Benefit nicht steigt, dann tun wir das. Dann sind in solchen Situationen machen wir uns essbar. Also sich essbar machen ist sozusagen eine unabdingbare Voraussetzung, seine Kinder einigermaßen fruchtbar groß werden zu lassen. Das heißt, die müssen ein Stückchen weit essen. Und das hat ja sogar Bayo in seinem Vorwort beschrieben, diese Geschichte, wie sein autistischer Sohn diesen Anfall bekommt und dem Vater klar macht, mit Hilfe der Mutter, die das besser versteht, klar macht, dass sozusagen Kontrolle zum Frommen des Förderlichen in bestimmten Punkten sinnlos wird und dass einfach Hingabe gefragt ist. Und das ist die Idee. Und das Faszinierende an dieser Idee ist für mich als Biologen und Biopoetiker und Naturmystiker ist einfach, dass wir, wenn wir uns in die Welt des anders als menschlichen Lebens begegnen, dass wir das genau dieses Prinzip die ganze Zeit verkörpert sehen. Dass wir das biologische Prinzip, dass alles mit allem verbunden ist, ist das Prinzip der Essbarkeit. Es ist nicht nur alles mit allem verbunden, sondern alles verwandelt sich in alles. Und das ist das, was Leben stiftet.
Ich möchte dich gern als Biologen ansprechen.
Ja, hoffentlich kann ich darauf antworten.
Oder lass es mich anders formulieren. Du hast jetzt mehrmals hintereinander so eine Triade angesprochen. Dich ja. Als Biologe, als Poet und als Naturmystiker.
Ja.
Und du hast auch schon erwähnt, so diese, ich nenne es mal die Allbeseeltheit von allem. Mhm. Und du sprichst im Buch ja auch für einen, da können wir noch drüber reden, einen Panpsychismus als Perspektive aus. Mhm. Aber du machst es meiner Wahrnehmung nach in einer Radikalität, wo ich zumindest nachfragen möchte, ob ich das richtig wahrnehme. Weil wenn ich sozusagen von der Allbeseeltheit von allen ausgehe, was in sich schon ein kraftvoller Gedanke ist und eine kraftvolle Wahrnehmung ist, mhm. kann ich noch immer subtil von einer inneren Getrenntheit dieses psychischen Inneren und des biologischen Äußeren zu sehen. Mhm. Mein Verdacht ist, dass du auch diese noch immer da drin eingelagerte Zweiteilung, das eine im anderen seiend, mhm. als Teil der Teilung wahrnimmst, die nicht real ist.
Ja, genau, das siehst du, glaube ich, richtig. Ist auch wieder eine tolle Beobachtung. Danke, Thomas. Also sehr, sehr genau wahrgenommen. Und auch wieder aus der Abteilung habe ich gemacht, aber gar nicht so genau drüber nachgedacht. Und du siehst das genau richtig. Also was ich mache, ist sozusagen nicht zu sagen, und das, da gibt es auch eine lange Geschichte der verschiedenen, wie soll ich sagen, der verschiedenen Beseeltheitskosmologien. Ich sage eben nicht, es gibt sozusagen das Beseelte im Körperlichen, sondern ich sage, es gibt nur ein einziges erfahrendes Eines, was beides gleichzeitig ist. Und zwar zu 100%. Und jedes Lebewesen ist sozusagen wie soll ich sagen, eine mikrokosmische Ausgabe dieses einen, das auch beides gleichzeitig ist. So, wie sind das auch beides gleichzeitig? Ist ja auch unmöglich, in uns als Mikrokosmen dieser beseelten Materie oder der fleischlichen Beseelung, es ist ja unmöglich, das voneinander zu trennen. Wir können ja nicht sagen, wurde ja natürlich versucht und in der Dekade des Gehirns vor 20 Jahren wurde das nochmal versucht und hat nie funktioniert. Wir können ja nicht sagen, so hier an dieser Stelle bin ich nur Körperding, so dass mein Daumen ist nur Körperding und hier ist irgendwie, bin ich mit Seele gefüllt. Funktioniert ja nicht. Sogar, wir wissen ja sogar, dass über uns, dass es auch noch nicht mal auf unseren Körper zu begrenzen ist. Ja, ich bin da, das ist, du hast das, beobachtest du genau richtig. Und damit ist die Suche nach dem Bewusstsein im Körper ist dann irgendwie auch müßig. Das brauchen wir gar nicht mehr. Die Suche brauchen wir nicht mehr.
Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, provokativ formuliert. Man kann dein Buch in diesem Sinne auch als antispirituelles Buch lesen. Und was ich meine
Ja,
mit
ja.
antispirituell ist, dass du radikal versuchst, mit uns meine ich den Leser, mitzunehmen in ein Ankommen in unserer Verkörperung und in einem Erkennen, dass diese Verkörperung nicht nur oberflächlich ist,
Ja.
sondern vieldimensional.
Ja, perfekt. Ja, genau. Und insofern ist es ein antispirituelles Buch und gleichzeitig ist es natürlich ein hochspirituelles Buch, weil eben diese Verkörperung die ganze Zeit eine innere Erfahrung oder eine geistige Erfahrung, ein geistiger Prozess, wie auch immer du das nennst, ein seelischer Prozess ist, natürlich. Ja.
Gibt ja einen interessanten, wenn ich das jetzt hochtrabend so formulieren darf, eine Diskursverschiebung in den letzten 20, 30 Jahren, die ich so bewusst mitbekommen habe, wo es in viel dem, in dem ich auch groß geworden bin, um eine Bewusstseinskultur ging. Wenn ich mit jungen Leuten spreche, und ich glaube, das sind auch deine Leser, sehen die das mit einer gewissen Skepsis und Ironie und sprechen anstelle von dessen, aus meiner Perspektive, viel mehr und andauernd von der Verkörperung. So ein Gesprächspunkt, der vor 20 Jahren in meinem Umfeld, mit Körpertherapie war das alles auch mit dabei, ja. Aber diese wirkliche Orientierung auf der Verkörperung scheint mir ein neu entstehendes Phänomen in dieser Intensität zu sein. Und dann Buch ist meines Erachtens eine Reflexion dessen.
Ja, also ich bin, glaube ich, ein bisschen jünger als du, marginal, aber so, dass ich vielleicht sozusagen in meiner eigenen kulturellen Evolution oder in meiner Bildungsbiografie irgendwie in den Beginn dieser Verkörperungsdebatte reingekommen bin. Oder das liegt an meiner Schule, meiner Ausbildung bei Francisco Varela, der ja ein Pionier der Verkörperungsdebatte war, sodass ich da irgendwie immer ganz nah dran war. Und das hat auch, also da gibt es sozusagen viele, die ich jetzt gar nicht so ausgebreitet habe in dem Buch, aber es gibt wahnsinnig viele Impulse, auch aus der tatsächlich der Kognitionsforschung, die diese die zwei Sachen machen, die einerseits klar machen, dass, ich sage jetzt mal sehr wissenschaftlich neutral, biologische Systeme die Dimension einer Innenerfahrung entfalten und gleichzeitig, dass diese Innenerfahrung eben an ein in der Welt verankert sein auf einer körperlichen, auf einer materiellen, auf einer realen Ebene binden. Also das ist sozusagen irgendwie auch mein empirischer Hintergrund, sozusagen mein biologischer Stallgeruch. Und insofern könntest du sagen, man könnte auch ein anderes Wort für das benutzen, was ich da mache. Es gab auch mal einen schönen Sammelband vor ein paar Jahren mit genau dem Titel, nämlich Spirituelle Ökologie. Mhm. Und ich bringe sozusagen wieder auf den Punkt oder noch ein bisschen stärker auf den Punkt etwas, was in bestimmten ökologischen Kreisen oder tiefen ökologischen Kreisen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann bis heute eigentlich thematisiert wurde, nämlich dass unser Selbst ein ökologisches Selbst ist, dass keinen Sinn macht, unser Selbst zu verstehen als irgendwie in irgendeiner Form von abgetrennten Container zu sitzen, sondern dass wir das nur verstehen können als sozusagen die Erfahrung, die Selbsterfahrung eines unendlichen Beziehungsgeflechtes in einem bestimmten passagären, sich immer wieder neu schürzenden Knoten, den wir irgendwie als unsere persönliche biografische Identität erfahren. Und ja, das ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass sozusagen dass die Spiritualität ökologisch ist. Mhm. Und dass wir die Erde auch in unser Herz einschließen können. Mhm. Was wir tun mit jedem Atemzug, de facto, aber eben nicht unbedingt bewusst, gezielt, intentional, was wir aber tun sollten.
Insofern empfinde ich dein Buch, was auch kontraintuitiv sein mag, fast als politisches Buch.
Oder ja.
Zumindest ja. Ein metapolitisches Buch.
Ja. Weil ich hätte auch keinen Vorwurf von Bayo bekommen, wenn der nicht das Gefühl hätte, das ist irgendwie ein politisches Buch, dann hätte er das nicht geschrieben.
Stimmt, ja.
Ja.
Weil ich sehe auch das, was ich vorher angesprochen habe mit diesen Verschiebungen des Kurses, im Kontext unserer globalen Krise und einer sich immer mehr aufdrängenden Einsicht, dass etwas mit unserem in der Welt sein als Kultur, also die herrschende globale westlich fundierte Kultur in ihrer Selbstidentifizierung, wie sie in der Welt ist, selbst mit den besten Intentionen, aus dieser Spirale nicht rauskommt, weil etwas sagen in die Grundkonstanten eingebaut ist, das hier erdvernichtend ist. Und insofern erlebe ich dann, oder ist mein Leseerlebnis von dem, was du schreibst, sozusagen eine Anfrage an meinen oder auch unser kollektives Selbstverständnis, das aufgebrochen werden muss, um hier lebensfreundliche Art und Weise des gemeinsamen in der Weltseins finden zu können. Und ja. Auch ich habe so als Referenzpunkt einfach die jüngeren Generationen von Aktivisten, die das meines Erachtens auch sehr stark spüren und sehr stark hier einfach schauen, wie hier etwas im guten Sinn auf den Kopf gestellt werden kann.
Ja, da finde ich mich genau wieder in dem, wie du das beschreibst. Also danke, fühle ich mich wirklich so gelesen, wie ich gehofft habe, dass ich verstanden werde. Ja, ich meine, was wir im Augenblick sehen, ist ja in der sozusagen im kulturwissenschaftlichen Diskurs ist eine von westlicher Seite eine große Sympathie, eine große Neugierde für animistische Positionen, für indigene Positionen, für Positionen aus Kulturen, für die das überhaupt nicht in Zweifel stand, nie in Zweifel stand, dass die Welt einem lebensschöpfenden, lebensstiftenden Prinzip entspringt, dass man mit diesem Prinzip irgendwie in Kontakt treten kann und dass alle Wesen dieser Welt eine Innenerfahrung haben. Das sind ja sozusagen die Konstanten. Und also das ist irgendwie erklärte, soll ich sagen, für die Avantgarden ist das erklärter State of the Art, aber es ist trotzdem oft so, dass die Geisteswissenschaft dann immer nur darüber spricht und das sozusagen darauf verweist. Und ich wollte das eben, ich kann gar nicht anders als das dann tatsächlich zu versuchen und sozusagen aus einer solchen Haltung heraus zu erfahren oder zu sprechen. Und weißt du, wenn du sagst, dass in den letzten 20 Jahren, dass dieser, wie hast du es genannt, Diskurswechsel stattgefunden hat, das haben wir ja alle wahrgenommen. Also wir sind groß geworden mit einer viel größeren Lücke zwischen dem Kognitiven, dem Konzeptuellen, dem Rationalen, dem Bewussten, dem Semiotischen und der Welt in der Berührung unseres Fleisches. Und zwar überall. Also wenn ich zurückdenke, ich bin ja damals, bin ich sozusagen weniger in spirituellen Kreisen gewesen, als dass ich versucht habe, irgendwie so Philosophie zu studieren, dass ich nicht depressiv werde. Mhm. Und ich bin also dem Werk von Gilles Deleuze begegnet, der heute ja in hoher Konjunktur steht. Und das wurde damals als Teil einer sehr komplexen, abstrakten Zeichenlehre verstanden, die sozusagen die sozusagen klar macht, dass das menschliche Denken nicht Herr seiner selbst ist, weil es irgendwie in einem Zeichenkosmos befangen ist. Inzwischen haben wir aber verstanden, also es haben auch wahrscheinlich, sehen das auch die größten Deleuze-Fans heute nicht unbedingt alle so, aber ich würde sagen, man kann sehen, dass er versucht hat zu verstehen, was eigentlich Leben ist. Und er hat gesagt, Leben ist immer etwas, was man so erfährt, dass man sich darin verstrickt. Also die Erfahrung von Leben bedeutet, dass ich mich in Leben verstricke, sodass ich darüber nichts je wirklich Objektives sagen kann. Aber das, was ich sagen kann, kann das Leben so berühren, dass es Sinn ergibt. Und das ist eigentlich ja was ganz Ähnliches wie das, was du beobachtet hast bei mir. Und du hast ja auch das Wort rhizomatisch schon benutzt. Das ist ja ein Deleuze-Wort. Und insofern hat sich, da kann man das, glaube ich, gut sehen, wie sich dieser Diskurswechsel abgespielt hat. Von der Sicht, von dieser Fiktion, dass es eine Sphäre des Abstrakten gäbe, in der wir ja auch irgendwie gefangen waren in den 80er und 90er Jahren. Also wie oft wurde uns erzählt, wir können da ja überhaupt nicht raus. Wir sind sozusagen im Reich der Zeichen eingesperrt und das Reich des Fleisches ist vielleicht gar nicht existent. Das ist irgendwo da draußen oder vielleicht auch nicht. Und inzwischen ist sozusagen klar geworden, dass das Eingesperrtsein ist eigentlich ein Eingewobensein in eine beständige, gegenseitige Verwandlung des Fleisches, die ihre eigene konkrete Poesie darstellt. Und das ist wirklich eine große Erleichterung für mich, dass wir da hingekommen sind. Das war damals irgendwie wirklich irgendwie trostlos. Das war so trostlos, dass ich nach zwei Semestern trostloser Philosophie dann angefangen habe, Biologie zu studieren und alles über die Biomaschine gelernt habe, was okay, auch ein bisschen trostlos war.
Aber ist diese Verschiebung, die du hier ansprichst, ich bin neugierig, ob das auch etwas ist, was du in deinem Kapitel, das du Imago benannt hast, hier mit ansprichst, was in den letzten Jahren einfach auch sehr stark in den Vordergrund kommt, wahrzunehmen, dass wir nicht jetzt in abstrakten Zeichensystemen leben, sondern in mehr poetisch verstehbaren imaginalen Wahrnehmungen von Wirklichkeiten, die miteinander verwoben sind. Das heißt, es ist nicht dieses System von Zeichenwelten, sondern eigentlich die Wirklichkeit von Bilderwelten, in denen wir schon immer leben und die eigentlich dann die Resonanz auch ausmachen, wenn ich deinen Beschreibungen von Wald oder von Steinen oder beschreibe, sind das alles hier sagen Bilder, die du hier setzt, aber diese Bilder öffnen eine Erfahrung, aber dieses Wahrnehmen auch jetzt jenseits des verkürzt rationalen Diskurses, dass wir immer in diesen imaginalen Welten leben und die auch ernst nehmen müssen und dass das kein vorrationaler Diskurs ist, diese poetische Dimension von Wirklichkeit als eine urmenschliche wahrzunehmen.
Ja. Ja, also es gibt eine Weise, auf der wir in der wir vom Leben gedacht werden, die eben nicht ein rationales oder konzeptuelles Denken ist, sondern ein Denken im Fleisch. Und durch dieses Denken entfalten wir uns und auch auf eine Weise, die wir nicht in der Hand haben. Aber anders, die haben wir anders nicht als in der Hand, als uns die Semiologen aus Paris erklären wollten, nämlich, dass es sozusagen ein rein abstraktes, rein logisches Denken ist, das uns irgendwie in der Hand hat, sondern das, was uns in der Hand hat, ist der gemeinsame Atem mit allem anderen Leben. Das ist ja was völlig anderes. Mhm. Das ist sozusagen, im Gegensatz zum rational Abstrakten, ist das fleischlich Konkrete. Aber das übersteigt uns, und das ist mir wichtig, das übersteigt uns auf eine Weise, dass uns anzumaßen, dass wir ein Konzept finden können, das alles erklärbar macht. Und mit diesem Konzept gehen wir dann in den Wald und erklären der Eiche, die da schon seit 500 Jahren lebt und wächst, was eigentlich eine Eiche ist. Das ist ein Fehler und das ist lebensfeindlich und das ist auch kleinlich, weil es das Schenken verweigert. Und es geht darum, dahin wieder zurückzukehren, wo wir feststellen, dass wir uns, ja, ich habe das Wort, glaube ich, schon mal benutzt, dass wir uns eigentlich hingeben müssen an etwas, was uns in jedem Fall Leben spendet und Nahrung spendet. Wenn wir nicht versuchen, diesem etwas, diesem Ganzen, diesem Geschenk des Lebens zu erklären, wie es zu sein hat. Und das ist natürlich auch wieder, wenn du so willst, eine tief spirituelle Haltung, die Hingabe, die Demut, das Surrender. Ich bin einfach da, ich gebe nichts vor, ich stelle mich zur Verfügung, ich lasse mich befragen, ich reihe mich ein, ich gebe weiter, was ich erhalten habe. Und all das sind für mich Korrektive dieser unfassbaren also dieser präpotenten Arroganz, dass unsere Rationalität der Welt etwas vorgeben könnte, die Welt verbessern könnte, das Leben verbessern könnte, uns irgendwie weiterführt als das, was uns die ganze Zeit wie mit einer Nabelschnur mit der Wirklichkeit verbindet.
Du sprachst hier vom fleischlich Konkreten. Auch in der Begegnung mit der Eiche im Wald. Meine Frage, ist es auch das poetisch Konkrete mit meiner Eiche im Wald? Weil, so lese ich dich zumindest, ja, schon da, allein das, es ist ja eine Leseerfahrung, die ich hier habe. Und kein, also ich, meine Walderfahrung und meine Eichenerfahrungen steigen hier auch in ihrer Körperlichkeit mit ein. Also diese Wahrnehmung der Majestät der Eiche, der Kraft der Eichenrinde, der Dominanz im Wald, all diese konkrete Erinnerungen, meine eigenen Walderfahrungen tauchen auf, aber sie tauchen im Leseerlebnis deines Buches ja auch nur poetisch in mir auf. Aber da ist sozusagen eine Unmittelbarkeit zwischen meinem im Wald sein können und dich lesen können, dass mir oder uns die Welt in einer Art und Weise erschließt, wo ein wie du schreibst, ein Sog entsteht, mit dem man mitgehen kann, der Lebendigkeit.
Ja. Ja, also das ist sozusagen dieser Sog oder dieses Mitgehen ist, wenn du so willst, meine eigene Praxis. Und ich glaube, dass das Wissen, das aus der Erfahrung in Beziehung zu stehen, und ja sogar noch mehr, Wissen, das aus der Erfahrung in einer gegenseitigen Verwandlung zu bestehen, entspringt, das ist immer poetisches Wissen. Oder du könntest auch sagen, Wissen, das sich aus Teilhabe speist, ist poetisches Wissen. Während Wissen, das sich aus Abtrennung speist, rationales Wissen ist. Und dann sehen wir eben auch, dass rationales Wissen begrenzt sein muss, wenn diese Welt eigentlich eines ist. Also wenn diese Welt eigentlich eines ist, dann kann rationales Wissen nicht zum Kern vorstoßen, denn es nimmt ja eine Operation vor, die den Charakter der Welt grundlegend verleugnet. Und poetisches Wissen trifft den Kern, aber es trifft den, kann den Kern natürlich niemals treffen, indem es ihn herausoperiert und sagt, guck mal, hier ist der Kern, objektiv. Denn dann wäre ja wieder der Charakter der Wirklichkeit verleugnet, denn sie ist eines. Aber es ist ein Wissen, das uns, und jetzt wird es eben wichtig, dass uns etwas gibt, nämlich die poetische Erfahrung, die Seele im Aufstieg, das Moment, im Kontakt mit dem Schönen zu sein, wie auch immer wir das nennen, das ist ja mysteriös. Was machen wir eigentlich für eine Erfahrung, wenn wir sagen, das ist ein Moment voller Poesie? Das können wir gar nicht ausdrücken. Wenn wir Glück haben, schreiben wir ein Gedicht oder malen ein Bild. Aber wir können es nicht wirklich sagen. Wir können nur sagen, dass uns dass es unser Herz bewegt. Und dieses Herzbewegen, das ist das Zentrum der Wirklichkeit. Das bewegte Herz, damit sind wir im Zentrum der Wirklichkeit. Das ist das, was in der Wirklichkeit selbst das Leben hervorbringt. Und dann nähern wir uns dem. Aber wir können uns dem natürlich niemals auf einer rationalen, konzeptuellen Ebene nähern, sondern nur in unserem bewegten Herz, nur in unserem Herz voller Liebe, wenn du so willst. Und das ist wieder Hingabe. Da können wir eben nicht sagen, ich weiß es besser, sondern da können wir nur sagen, wenn ich meine Eigeninteressen hinter mir lasse, dann erreicht mich das vielleicht. Und dann bin ich im Zentrum der Welt.
Andreas, lass mich das als Schlusswort nehmen.
Okay, sehr gerne. Vielen Dank, vielen Dank, Thomas.
Wunderbar.
Es ist wirklich ganz außergewöhnlich inspirierend, mit dir zu sprechen, von dir zu gefragt zu werden und mit dir einen Dialog zu führen. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das mir ermöglicht hast.